Die Lesung war aus Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse, Kapitel 6, die Verse 1 bis 69. Und ich lade euch ein, eure Bibeln offen zu halten während der Predigt. Und ich möchte beginnen mit einem Gebet. Herr Jesus Christus, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Belebe uns heute Morgen durch dein Wort. Amen.
Amen.
Wir haben letzten Sonntag bereits die Hälfte unserer Predigtreihe Komm und Sieh hinter uns gelassen, haben schon 5 Botschaften aus Johannes 1 bis 12 gehört und haben quasi Halbzeit jetzt, heute. Und wie man es so macht, beim Sport beispielsweise, nach der ersten Spielhälfte nimmt der Trainer nochmal seine Jungs zur Seite, seine Leute zur Seite, seine Mannschaft zur Seite und führt ihnen noch einmal vor Augen, worum es eigentlich bei der ganzen Sache geht, damit man in der zweiten Hälfte nicht das große Ziel aus den Augen verliert. Und das große Ziel, das Johannes in seinem Evangelium verfolgt, mit uns heute Morgen, hat er für uns niedergeschrieben in Johannes 20, Vers 31. Darum geht es ihm bei der ganzen Sache. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und wir haben über die letzten Wochen die Zeichen gesehen, die Jesus getan hat. Und wir haben die Begegnungen gesehen, die er gewirkt hat. Und wir haben viel daraus gelernt. Aber Johannes Wunsch und Absicht in all dem ist diese eine Sache, dass wir erkennen, wer Jesus ist und was er anzubieten hat. Darum geht es in Kapitel 20, 31. Darum geht es im ganzen Evangelium. Johannes will, dass wir erkennen, Jesus ist der Sohn des allmächtigen Gottes und Jesus bietet uns das Leben, und zwar ein Leben in Fülle. Und vielleicht weißt du das schon lange. Vielleicht wissen wir schon lange, wer Jesus ist und dass er Leben gibt. Es ist uns bekannt. Aber das, was heißt das am Montagmorgen? Dass Jesus das Leben gibt. Was heißt das am Montagmorgen, wenn ich mich konfrontiert sehe mit der Situation in meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Seele? Das ist ein anderes Thema, oder? Wir wissen vielleicht, wer Jesus ist, aber was bedeutet dieser Jesus montagmorgens? Was bedeutet, das Leben zu haben, 3 Uhr morgens, wenn die Kinder nicht schlafen wollen? Was bedeutet Jesus, wenn ich am liebsten von meiner Arbeit davonlaufen würde? Oder in meinem Herzen sich nichts als Traurigkeit und Angst befindet? Was heißt es dann, wer Jesus ist? Und was bedeutet es dann, das Leben zu haben, das er gibt? Wie hat das, was ich in meinem Kopf weiß, einen Effekt in meinem Alltag, in meinem Leben? Und das ist eine wichtige Frage, oder? Wir können so viel über Jesus wissen in unseren Köpfen und wir können trotzdem geistlich verhungern. Du kannst völlig überzeugt davon sein, wer Jesus ist und dass er Leben gibt und trotzdem geistlich verhungern, wenn wir nicht vor Augen geführt bekommen, was es bedeutet. Und darum besteht das Johannesevangelium nicht nur aus Kapitel 20, Vers 31, sondern aus dem ganzen Rest, den wir betrachten. Und darum sagt Johannes auch zu uns, komm und sieh, wer Jesus ist und was es bedeutet. Und was das Leben ist, das er zu bieten hat. Und das tun wir heute Morgen. Wir kommen und sehen Johannes Kapitel 6 vor unseren Augen, wer Jesus ist, was er anzubieten hat und wie es in unserem Leben Bedeutung bekommt. Und das sind meine 3 Punkte heute Morgen. Punkt 1, eine Prüfung, Vers 1 bis 21. Punkt 2, besser als Brot vom Himmel, Verse 22 bis 40. Und Punkt 3, komm und iss, wie Jesus satt macht, Verse 41 bis 69. Punkt 1, eine Prüfung. Vers 1 bis 21. Wenn ich dich heute Morgen fragen würde, wer Jesus ist, was würdest du sagen? Und ich bin sicher, ich würde viele richtige Antworten bekommen. Ich würde Antworten bekommen wie beispielsweise, Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der Messias. Jesus ist Gottes König. Jesus ist der Retter der Welt. Jesus ist das Lamm Gottes und so weiter und so fort. Es wäre alles richtig. Aber es ist eine Sache zu wissen, wie man Jesus noch nennen kann und eine andere zu verstehen, was es bedeutet. Und das ist die Prüfung, der wir heute Morgen unterzogen werden gemeinsam. Und ihr kennt so spontane Tafelprüfungen in der Schule, oder? Wenn der Lehrer sagt, Porn, aufstehen. Oh no. Hätte man heute Morgen bloß der Predigtext genauer angeschaut. Johannes 6, den müsst ihr jetzt keine Angst hier. Aber ich hole keinen von euch raus, das werde ich nicht tun. Aber genauso wenig wie wir heute Morgen etwas von einer spontanen Prüfung gewusst hätten, haben die Jünger an diesem Tag von einer spontanen Prüfung gewusst. Und die Jünger, die heute in den Genuss dieser spontanen Tafelprüfung bei Jesus kommen, ist der Philippus und in zweiter Linie der Andreas. Ich weiß nicht, ob die aufgestanden wären, wenn sie gewusst hätten, dass sie heute drankommen. Das Schwierige an so einer spontanen Prüfung ist natürlich, man kann sich nicht vorbereiten, oder? Sondern man wird wirklich geprüft auf das, was wirklich vorhanden ist. Nicht, was man in den letzten 2 Minuten noch gepaukt hat. Sondern es wird sichtbar, was du wirklich verstanden hast von der Materie. Und ich kenne so Prüfungen aus der HTL-Zeit. Wehe vor den spontanen Tafelprüfungen. Mathe und Chemie war das Allerschlimmste. Mein Tafelbild blieb meistens leer. Nur einmal habe ich in Mathe die Formel richtig hingeschrieben und ich war so stolz auf mich. Und dann musste ich sie ausrechnen und habe lauter Fehler gemacht, bis der Lehrer nur noch gesagt hat, Born hockt die Arme. Allseits gefürchtet. Jesus prüft seine Jünger, Philippus und Andreas, heute Morgen auch unvorbereitet. Nicht, weil er Angst und Schrecken verbreiten möchte unter seinen Jüngern, sondern weil er sie wachsen lassen möchte. Und zwar prüft er sie mit der verdeckten Frage, wisst ihr wirklich, wer ich bin? Ich meine wirklich. Und der Andreas und der Philippus, das waren eigentlich nicht seine schlechtesten Schüler, soweit wir das im Johannesevangelium sehen, oder? Sie waren diejenigen, die beiden waren nämlich diejenigen, die in Kapitel 1 erkannten, wer Jesus ist. Können wir uns erinnern? Andreas war es, der zu seinem Bruder Simon gesagt hat, wir haben den Messias gefunden. Er hat verstanden, wer Jesus ist, scheint es. Und Philippus genauso. Er war derjenige, der ebenfalls in Kapitel 1 Nathanael aufsuchte und sagte, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Vielversprechende Musterschüler, der Philippus und der Andi. Und so kommt die Prüfung. Philippus zuerst und der Andi, der meldet sich dann quasi freiwillig dazu und hat es wahrscheinlich danach bereut. Und Jesus war mit ihnen aufs andere Ufer des Galiläischen Meeres gegangen. Lesen wir in Vers 1. Viele vom Volk folgten ihm, weil sie die Zeichen sahen. Jesus heilte Kranke. Die Leute wollten kommen und mehr davon haben. In Vers 2. Und Jesus ging mit den Jüngern auf einen Berg und setzte sich mit seinen Jüngern. Und das bedeutet uns zwar nichts, wenn wir das so hören, aber damals, wenn ein Lehrer sich mit seinen Jüngern auf einen Berg setzte, hieß das gewöhnlich, eine wichtige Lektion steht ihnen bevor. So wie Gott zu seinem Volk auf einem Berg redete, damals, am Berg Sinai. Und Jesus hebt seine Augen auf diesen Berg, und er sieht das viele Volk, das zu ihm strömt, wie Schafe ohne Hirten. Und jetzt kommt die Prüfung, Vers 5. Er sprach zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese essen können? Und er sagte das, um ihn auf die Probe zu stellen. Jesus wusste natürlich selbst, was er tun wollte. Das war eine Testfrage. Und zwar an Philippus gerichtet. Der Petrus hat an dem Punkt sicher geseufzt und war froh, dass er nicht dran war. Und alle Blicke richten sich jetzt auf Philippus. Könnt ihr euch vorstellen, die 11. Was sagt der Philippus jetzt, der vorne an der Tafel steht? Und eigentlich müsste Philippus jetzt nur 1 und 1 zusammenzählen. Es wäre eigentlich ganz einfach. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man vorne an der Tafel steht, oder? Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben.
Philippus wusste das in seinem Kopf.
Er wusste, Jesus ist der Verheißene Gottes. Aber was bedeutet das? Hier auf diesem Berg mit einer Unmenge von Leuten, die nichts zu essen haben. Was bedeutet das? Der Verheißene Gottes. Und Philippus versteht nicht, was es bedeutet. Er weiß, wer Jesus ist, aber er versteht nicht, was es bedeutet. Weil wenn er es verstanden hätte, dann hätte er zu Jesus gesagt, Jesus, das wäre seine Antwort gewesen, du bist der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde. Du hast vor Zeiten Brot denen gegeben, die in der Wüste waren. Hast deinem Volk Brot vom Himmel gegeben. Und sie haben gegessen und sind satt geworden, 40 Jahre lang. Was sind 5000 Männer? Sollte es dir unmöglich sein, Jesus, diese zu sättigen? So hätte das sehr gut ausgesehen in dieser Prüfung. Aber Philippus steht vorne an der Tafel und hat ein Blackout. Er kann nicht sehen, wer Jesus ist in dieser Situation. Trotz Kapitel 1. Und so zieht der Philippus seinen Taschenrechner raus und beginnt zu rechnen. Ein Brot kostet, Moment mal, 200 Silbergroschen dividiert durch 5000 ohne Männer, nee, ohne Frauen, ohne Kinder. Das ergibt, und dann kommt die Antwort. Jesus, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug. Nicht annähernd genug. Nicht nur so viel, dass auch jeder nur ein wenig bekommen würde. Es ist nicht genug. Es geht nicht. Wir können diesen kein Brot geben. Und in dem Moment merkt der Andreas wohl, das kann nicht die richtige Antwort gewesen sein. Und ihr wisst, wie das ist mit denen aus der Klasse, die sehen, dass der vorne gerade einen Fehler macht und die Schlauberger, was tun die? Sofort die Hände in die Höhe. Ich weiß es. Und der Andreas reißt die Hand in die Höhe und vielleicht hat er ja wirklich verstanden, vielleicht hat wirklich er verstanden, wer Jesus ist. Und Andreas war immerhin derjenige, der zu Petrus sagte, wir haben den Messias gefunden. Vielleicht hat Andreas das verstanden. Er hebt die Hände in die Höhe und Andreas konnte vielleicht nicht so gut rechnen wie der Philippus, aber der Andreas, der war vielleicht der findigste von allen. Wenn einer Brot finden würde in dieser Menge, dann der Andreas. Und tatsächlich, keinem der Jünger ist aufgefallen, außer dem Andreas, dass da in der Menge ein kleiner Junge ist, der eine Jause dabei hat. Und der Andreas sagt zu Jesus, Jesus, ich habe Brot gefunden. Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Und vielleicht hat er dann angefangen zu rechnen. Und hat gemerkt, was ist das für so viele? Und so ist die Antwort beider auf die Prüfung Jesus. Jesus, es gibt keinen Weg. Es gibt keinen Weg, den Leuten Brot zu geben. Sie hier zu sättigen, keine Chance. Obwohl sie wussten, Jesus ist der Verheißene. Jesus ist der Messias. Nur, dass sie eben nicht verstanden haben, was es bedeutet. Und vielleicht kennen wir auch die richtigen Antworten, wer Jesus ist. Du weißt, Jesus ist der Christus, der Messias. Aber verstehen wir wirklich die Größe dessen, wer Jesus ist? Und was Johannes uns zeigen möchte. Und sieh, was Johannes tut hier in diesem Abschnitt. Er will uns die Größe Jesu vor Augen führen. Er nimmt diese ganzen Alttestamentbilder und sammelt sie hier an in Kapitel 6, um uns zu zeigen, weißt du denn, wer Jesus ist? Und er vermittelt uns dieses Bild von Jesus auf seinem Berg mit seinen Jüngern. Wie Gott damals auf dem Berg Sinai mit seinem Volk. Und er vermittelt uns das Bild des Passas. Er ruft uns in Erinnerung, dass die Zeit des Passas war, wo wir uns erinnern an die Erlösung Israels aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und er zeigt uns, wie die Leute sich hinsetzen in diesem Gebiet. Und er sagt uns, dass da viel Gras an dem Ort ist.
Und das erinnert uns an Gott, den Hirten, der sein Volk versorgt und zu fetter Weide führt. Und jetzt speist Jesus die 5000, so wie damals Gott sein Volk gespeist hat, in der Wüste durch das Manna. Und gleich im nächsten Moment, sehen wir dann ab Vers 16, zeigt Johannes uns, wie Jesus über das Wasser schreitet, durch den Sturm hindurch, so wie damals, als Gott dem Volk durch das Rote Meer vorangegangen war. Sehen wir das, was Johannes uns zeigen will hier. Und Jesus kommt ihnen entgegen durch das Wasser, durch den Sturm, und die Jünger fürchten sich und rufen Hilfe. Und Jesus ruft ihnen zu: Ich bin es. Auf Griechisch Ego Eimi, auf Hebräisch Yahweh. Ich bin, der ich bin, der lebendige Gott. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich bin der lebendige und menschgewordene, allmächtige Gott Yahweh. Und sie wollen ihn ins Boot nehmen. Doch sogleich ist das Boot am Land, als würde Jesus damit sagen wollen: Ich bin der Allmächtige. Ich passe in kein kleines Boot. Versteht ihr, wer ich bin? Gott der Allmächtige. Das ist Jesus. Das ist dein Jesus. Und trotzdem spazieren wir durch den Alltag, als hätten wir manchmal nur einen kleinen Plastik-Jesus dabei, der nichts tun kann. Was heißt Jesus in meinem Alltag? Er ist der Gott des Alten Testaments, der uns versorgt, der aus einer Jause ein Festmahl für 5000 macht und uns mehr gibt, als wir brauchen. Er ist der, der sich kümmert um seine Herde, der sich kümmert um dich und dich zu fetter Weide führt. Er ist der, der stark ist im Sturm, der uns hindurchführt. Das ist mein Herr Jesus und deiner. Und das ist er, dem alle Anbetung gebührt. Und wir ziehen unsere Taschenrechner raus und rechnen uns auch, ob es sich wohl lohnt, Jesus nachzufolgen oder nicht. Ob es sich lohnen kann, sich auf Gott, sich auf Jesus zu verlassen. Und Jesus zeigt uns, es lohnt sich. Ich bin der allmächtige Gott. Und die nächste Frage, die dann hier aufkommt, wenn wir Jesus vor Augen geführt bekommen, ist: Was kann ich von diesem wunderbaren Jesus erwarten? Was kann ich erwarten von Jesus, diesem allmächtigen Gott, der mein Gott, mein Hirte, mein Retter, mein Freund ist? Und nehmen wir an, wir sind gewachsen in unserem Verständnis darüber, wer Jesus ist. Es ist uns neu bewusst worden, dass wir nicht mit einem kleinen Plastik-Jesus durch unseren Alltag gehen, sondern mit dem allmächtigen Gott. Was kann ich erwarten? Und dieselbe Frage haben sich die Leute wahrscheinlich und auch die Jünger damals gestellt. Was können wir uns erwarten von diesem großen Jesus? Von diesem menschgewordenen Gott? Auch wenn sie vielleicht nur ein kleiner Teil davon verstanden haben. Und wir sehen, was die Leute sich erwartet haben von diesem mächtigen Jesus. In Vers 14. Als nun die Menschen das Zeichen sahen oder die Zeichen sahen, die Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Sie haben verstanden, wer Jesus ist, einerseits. Aber was ist das, was sie tun wollen? Sie wollen ihn zum König machen. Es war Passahzeit. Das war immer die Zeit im Jahr, wo die Juden ganz kribbelig wurden, weil sie wollten und hofften und sich danach sehnten, dass der Messias jetzt kommen würde und die Römer aus dem Land kicken würde und Israel wiederherstellen würde. Sie wollten ihn zum König machen. Und ab Vers 22 lesen wir, dass sie mehr Brot wollten. Sie haben gesehen, wer Jesus ist. Was sie wollten, war irdische Sicherheit und Sattheit. Das ist, was sie wollten. Sie wollten ein irdisches Königreich und sie wollten irdische Sattheit haben. Aber was ist es, das Jesus wirklich zu bieten hat? Und das ist Punkt 2. Besser als Brot vom Himmel. Ab Vers 22. Was ist es, das Jesus uns zu bieten hat, als der Allmächtige? Wir sehen in unserem Text, dass am nächsten Tag nach der Speisung, nachdem alle volle Bäuche bekommen haben und der Sturm vorbei ist, das Volk steht am Ufer und sucht Jesus. Und sie haben mitbekommen, dass die Jünger zwar alleine mit dem Boot sind, aber sie bekommen jetzt auch mit, dass Jesus nicht mehr da ist. Irgendwie musste es Jesus wohl ans andere Ufer geschafft haben. Und sie nehmen Boote und fahren auch ans andere Ufer, fragen Jesus, wie bist du hierher gekommen? Durch diesen Sturm. Und Jesus hätte jetzt noch ein größeres Zeichen und Wunder ihnen vor Augen führen können und hätte sagen können, ich bin durch das Wasser, durch den Sturm gelaufen. Aber das ist nicht, was Jesus tut. Er sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das ist eine komische Antwort, oder? Jesus sagt, ihr sucht nicht mich wegen der Zeichen, die ich tue, sondern weil ihr wieder eure Bäuche füllen wollt bei mir. Und das scheint im ersten Moment keinen Sinn zu ergeben, oder? Weil natürlich sind die Leute wegen der Zeichen gekommen. Das steht ja auch zweimal da. In Vers 2 schon. Aber was meint Jesus hier, wenn er sagt, die Leute... Ihr kommt nicht wegen der Zeichen, sondern wegen des Brotes. Was meint er damit? Und er meint praktisch damit, dass die Leute an der Bedeutung der Zeichen kein Interesse haben, sondern nur am Effekt. Die Leute haben an der Bedeutung dieser Zeichen kein Interesse, aber an den Effekten. Ich will gesund werden und ich will satt sein. Aber was die Zeichen bedeutet, ist ihnen schnurzpiep egal. Alles, was sie wollen, ist die Sensation der Zeichen, der Wunder. Aber deren Bedeutung ist für sie bedeutungslos. Alles, was sie wollen, ist gesund sein. Und darum kommen sie in Vers 2. Alles, was sie wollen, ist volle Bäuche haben. Und darum kommen sie in Vers 24. Aber wer Jesus ist und was er zu bieten hat, ist ihnen verschlossen. Und Jesus deckt das auf und sagt zu den Menschen, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Ich habe was Besseres für euch als Brot. Die Leere des Menschenherzens kann nie gefüllt werden mit materiellen Dingen. Niemals. Auch wenn ich euch noch 10-mal Brot und Fisch geben würde, ihr würdet immer wieder kommen und nichts daraus lernen. Auch wenn ich 10-mal so viele Zeichen tun würde, ihr würdet kommen und wiederkommen, aber nichts daraus lernen. Das Zeichen bedeutet dies. Das ist, was es bedeutet. Ich habe Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Das ist, was es bedeutet. Weil die Leere des Menschenherzens nie gefüllt werden kann mit materiellen Dingen. Nicht mit dem richtigen Job, nicht mit dem richtigen Mann oder der richtigen Frau, nicht mit dem richtigen Haus, nicht mit der richtigen Pension, obwohl das alles gute Dinge sind. Es gibt nur eine Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Vers 27. Dies wird euch der Menschensohn geben. Jesus ist nicht gekommen, um unsere Bäuche zu füllen, sondern um Leben zu geben. Und die Leute scheinen das im ersten Moment zu kapieren, dass es geistliche Speise ist, die sie brauchen hier. Sie scheinen zu kapieren, weil die nächste Frage in Vers 28 lautet, was müssen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Beziehungsweise, was müssen wir tun, sagen sie, damit Gott uns geistliche Sattheit gibt? Und wieder zeigt Jesus auf sich selbst und sagt, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Glaubt an mich und ihr werdet geistlich satt werden. Glaubt an mich. An mich zu glauben bedeutet, geistlich satt zu sein. Und schau, was ihre Antwort jetzt ist. Und sie sagen, was tust du für ein Zeichen, dass wir sehen und dir glauben? Das ist doch sagenhaft. Gib uns ein Zeichen. Nochmal ein Wunder. Gib uns ein größeres Zeichen, Jesus. Brot aus Körben ist nicht genug. Wir wollen Brot vom Himmel. Gib uns Brot vom Himmel und wir glauben dir. Sie fragen nach Manna, wie es einst ihre Väter bekommen haben. Gib uns noch ein größeres Zeichen, noch eins. Brot vom Himmel. dann glauben wir.
Und Jesus sagt, ihr braucht keine weiteren Zeichen, ihr braucht keine größeren Zeichen. Niemals würde das euch satt machen, euch Leben geben. Im Gegenteil, Jesus sagt später in Vers 49, eure Väter haben das Manna gegessen in der Wüste. Sie haben die großen Zeichen gesehen und sind in der Wüste gestorben. So viel zur Wirksamkeit der Zeichen. Was ihr braucht, ist das wahre Brot vom Himmel. Nicht Zeichen. Nicht Manna vom Himmel. Das wahre Brot vom Himmel. Das vom Himmel kommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Gib uns dieses wahre Brot. Und Jesus spricht zu ihnen, ich bin dieses Brot. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Es gibt nur einen Ort, an dem wir satt werden können, bei Jesus. Besser als Brot vom Himmel. Besser als jedes Zeichen, das dir irgendjemand bieten könnte. Weil nicht die Zeichen satt machen, nicht seine Wunder, sondern nur er selbst. Und wir werden immer versucht sein, den Zeichen und Wundern nachzujagen, auf der Suche nach Sattheit. Wir werden immer versucht sein, Bücher zu lesen, die unsere Emotionen hochtreiben darüber, was es heißt, Jesu Jünger zu sein und Jesus zu erleben. Wir werden immer danach lechzen, Berichte zu hören, Events zu besuchen, Zeichen und Wunder zu erleben oder sehen, um zu erfahren, wer Jesus ist heute. Danach sehen wir uns, oder? Das könnt ihr ruhig zugeben. Wir sind gemacht dafür, uns nach Jesus zu sehen. Wir sehnen uns nach Sattheit in Jesus. Und die Versuchung ist, dass wir aber nicht nach Jesus selbst fragen, sondern nach Brot vom Himmel. Und dass wir erwarten, dass die Zeichen uns stark machen, die Berichte, die wir lesen oder all die Dinge, die uns vielleicht für einen kurzen Moment Aufgeregtheit bringen. Aber doch am Montagmorgen nicht ausreichen für unseren Alltag. Die Leute damals hatten Brot vom Himmel und sind in der Wüste gestorben, sind geistlich verhungert, weil sie zwar die Wunder hatten, aber nicht das wahre Brot, das allein seelisch satt macht. Es gibt nur einen Ort, wo geistlich Stärke und Leben zu suchen ist, nämlich bei Jesus direkt. Und wenn du geistlich hungrig bist, und wir alle sind geistlich hungrig, wir haben nur Zeiten, in denen wir es stärker merken oder weniger stark, dann sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Du komme zu mir. Zu mir persönlich. Denn wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Also Punkt 3, komm und iss. Komm und iss. Nur noch kurz, Verse 41 bis 69. Jesus will, dass wir uns an ihm laben, nicht an seinen Wundern. Sie drehen unsere Köpfe vielleicht in die richtige Richtung, auf seine Person. Aber laben müssen wir uns an ihm selbst. Und so wichtig ist ihm dieser Punkt hier im letzten Abschnitt, dass es an ihm selbst ist, an dem wir uns laben müssen, dass Jesus hier bereit ist, lieber den Großteil seiner Jünger auf einen Schlag zu verlieren, als dass sie nur seiner Zeichen wegen folgen. Sehen wir das? Jesus verliert lieber den Großteil seiner Jünger hier, als dass sie ihm wegen Zeichen und Wundern folgen, statt seiner selbst. Und unmissverständlicher könnte es Jesus nicht machen, dass an ihm allein man sich laben soll, indem er nämlich sagt, schau Vers 53 an. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wie bitte? Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Ich weiß, was mir jetzt gleich tun. Wir sagen jetzt, wir sind schlau. Jesus redet über das Abendmahl. Das ist ja klar. Das ist Abendmahl. Das ist eine Vorschau aufs Abendmahl. Denke nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Vorschau auf das Abendmahl ist. Weil sonst würde Jesus hier sagen, das Abendmahl ist heilsnotwendig. Hier geht es nicht um das Abendmahl. Damit erklären wir nur die unangenehmen Worte Jesu weg, oder? Das ist schon so unangenehm. Es hat wohl mal eine Zeit gegeben, wo den Christen früher, in den früheren Jahrhunderten, Kannibalismus vorgeworfen wurde, deswegen, wegen dieser Stelle. Fleisch essen, Blut trinken. Na, hier geht es nicht um das Abendmahl und natürlich nicht um Kannibalismus. Aber was Jesus hier sagt, auf ganz krasse Art und Weise, ist, wenn du satt werden möchtest, geistlich, dann iss mich. Iss mich. Nichts anderes wird dich jemals satt machen. Kein Brot vom Himmel. Keine Fülle dieser Welt. Sondern nur ich. Und die Juden und seine Jünger auch sind entsetzt über Jesu Worte. Vers 52, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Vers 60, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und Jesus fragt seine Jünger, nehmt ihr Anstoß daran? Natürlich! Stell dir vor, was es bedeuten würde, wenn wir wirklich Jesu Leib und Blut in echt zu uns nehmen müssten, um zu leben. Es wäre vor allem unmöglich, oder? Warum? Wo ist Jesu Leib und Blut? Da oben, zur Rechten des Vaters. Jesus hätte uns vor eine Unmöglichkeit gestellt, wenn er das wirklich so gemeint hätte. Und Jesus stellt die Frage selbst jetzt, die hier aufkommt, in Vers 62. Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Wie nun würde man das machen? Wie sollen wir dich essen, Jesus? Wenn du nicht mehr da bist. Nehmen wir mal an, wir nehmen dich wörtlich. Wie sollen wir dich essen, wenn du nicht mehr da bist? Wenn der Sohn des Menschen aufgefahren ist, wie soll man denn von ihm essen, wenn er im Himmel ist? Und Vers 63 ist jetzt die Antwort. Nicht das Abendmahl. Vers 63 ist die Antwort, auch was Jesus damit meint. Und er sagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Das echte Fleisch Jesu, das echte Blut Jesu nützt gar nichts. Jesus redet geistlich. Er sagt davon, ihr müsst geistlich von mir essen. Ihr müsst mich geistlich essen. Und Vers 63 zeigt uns, wie das aussieht. Was heißt es, Jesus geistlich zu essen? In uns aufzunehmen, uns laben an ihm zum Leben. Vers 63, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Jesus zu essen bedeutet nicht das Abendmahl zu nehmen, sondern seine Worte zu nehmen und in uns aufzunehmen, so wie wir Nahrung aufnehmen jeden Tag, damit wir leben können. Sich an Jesus zu laben, heißt, sich an seinen Worten zu laben. Denn er ist das Fleischgewordene und in den Himmel aufgefahrene, lebendige Wort Gottes. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war Gott und das Wort war bei Gott und so weiter. Und die Juden und auch die Jünger hätten es eigentlich wissen sollen. Sie hätten es eigentlich verstehen können, wenn sie eins und eins zusammengezählt hätten. Und
was sie wissen hätten sollen, hat sich sogar in unserem Sprachgebrauch eingebürgert als Redewendung. Die eine Wahrheit, die ihnen hier entgangen ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das kennen wir, die Redewendung, oder? Viele kennen nur die zweite Hälfte nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 5. Mose 8, Vers 3. Eines der ersten Dinge, die Gott seinem Volk klar vor Augen geführt hat. Noch bevor sie durch die Wüste sind. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Du willst geistlich stark sein und wachsen? Die Versuchung ist groß, sich christliche Sensation zu holen, um das Gefühl geistlichen Wachstums zu bekommen. Die Versuchung ist wirklich groß. Jesus kennt die Versuchung. Der Satan hat zu ihm gesagt, du kannst zu diesen Steinen sagen, dass sie Brot werden sollen. Du kannst Geistliches erleben, Jesus. Du kannst erleben, dass du der Sohn Gottes bist. Sprich zu diesen Steinen und sie werden Brot. Du kannst geistliche Sensation erleben. Und Jesus schlägt Satan in die Flucht und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das wir heute in den Händen halten, an diesem Morgen. Dein Survival-Kit fürs Leben. Deine Jause, damit du unterwegs in deinem geistlichen Leben nicht zugrunde gehst, so wie die Leute damals in der Wüste, die alles gesehen haben und gestorben sind. Bücher über Wunder und Zeichen bringen dich geistlich nicht weiter. Es gibt nur ein Buch, das das tut, und das ist die Bibel. Und für deine Zweifel und deine Kämpfe und auch deine Freude und dein Wachstum gibt es nur einen Ort. Und das ist das lebendige Wort Christi. Und darum haben wir Gottesdienst heute Morgen. Darum kommen wir zusammen und versammeln uns, worum? Um Gottes Wort. Darum treffen wir uns in den Hauskreisen. Und ich weiß, so viele Leute, wie hier sind, haben Leute unterschiedliche Vorstellungen, wie ein Hauskreis aussehen soll. Gemeinschaft, Gebet, Essen, Anbetung, Bibel, ja. Und wir als Älteste, wenn wir vor dem Vater im Himmel stehen werden, werden wir Verantwortung und Rechenschaft abgeben müssen dafür, was wir der Gemeinde gegeben haben. Er wird uns fragen, habt ihr der Gemeinde die Nahrung gegeben, die sie brauchen? Und deswegen lesen wir die Bibel in den Hauskreisen. Weil das unsere Verantwortung ist, weil das für euch und für uns selbst überlebensnotwendig ist. Damit wir nicht sterben. Deswegen machen wir Koma, das nur eines von vielen möglichen Werkzeugen ist, aber das euch anleiten soll darin, Selbstversorger sein zu können mit dem Wort in euren Händen. Das Ziel von Koma ist, dass ihr das selbst für euch anwenden könnt, euch selbst nähren könnt aus Gottes Wort, damit ihr nicht verhungert, wenn ihr mal ein paar Wochen lang nicht in den Gottesdienst kommen könnt. Das kommt vor. Oder? Umstandshalber. Weil die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und Leben. Also komm und iss. Nimm deine Bibel in die Hand und iss. Keiner muss dir morgens sagen, dass du frühstücken musst. Oder? Manchmal schon. Wenn jemand so einen Stoffwechsel hat wie eines unserer Kinder, dann muss man ihn, regelmäßig daran erinnern, du musst was essen. Weil wenn jemand nicht merkt, dass er hungrig ist, es geht bergab, und zwar rasend schnell. Wenn wir ihm nicht helfen, hinzusetzen und zu essen. Du musst essen. Komm und iss. Und Jesus sagt, iss mich.
durch mein Wort. Essen ist anstrengend, gell? Richtig? Auch wenn du nicht studiert hast Theologie, du musst trotzdem an der Bibel essen. Und vielleicht durch die Hörbibel her. Das kann wirklich was verändern. Auch. Die Bibel hören ist auch essen. Iss, indem du hörst oder liest und studierst, aber iss, damit du geistlich nicht verhungerst. Der Philippus und der Andreas, die haben vielleicht nicht das beste Bild abgegeben heute da draußen an der Tafel, aber dafür ist in dem Kapitel der Petrus mein Held. Sensationell, was der Petrus sieht. Was für einen Einblick der hat. Sensationell. Der Petrus liefert eine wunderbare Zusammenfassung für das, was man mitnehmen möchte. Wollt ihr auch gehen, seht Jesus zu seiner Jünger? Ist es euch auch streng zu mir essen? Und er sagt, Herr, wohin soll ich hingehen? Du hast Worte. Nicht Brot, nicht Wunder, nicht Zeichen, Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Amen.